dann sage ich herzlich willkommen. Heute begrüße ich Thomas Liedl von Brusa. Bitte stellen Sie sich einmal kurz vor, unseren Podcast-Hörern, was Sie so bislang im Bereich gemacht haben.
Ja, gerne. Mein Name ist Thomas Liedl. Ich bin hier in München zuständig, einer der Geschäftsführer zuständig für das operative Geschäft von der Brusa Elektronik GmbH. Wir am Standort München entwickeln Induktivladesysteme für E-Fahrzeuge, also ausschließlich für PKWs. Meine Vorgeschichte, ich war vorher 13 Jahre bei der Firma Qualcomm, davon 7 Jahre Firma Qualcomm Halo. Das ist der Bereich gewesen, der sich für das Thema Induktivladen intensiv beschäftigt hat, die Forschung und Entwicklung in diesem Thema vorangetrieben hat, Business-Partner, das waren Tier 1, Zulieferindustrie, der Automobilindustrie, den man quasi die Technik im Lizenzmodell verkauft hat oder angebracht hat. Davor war ich 10 Jahre in der Halbleiterei tätig und nochmal 10 Jahre in der Mobilfunkmesstechnik. Also immer in der Elektronik, Mikroelektronik und jetzt seit über 8 Jahren in der Automobilzuliefererbranche. Seit einem Jahr bei der Brusa in der Induktivladen der E-Fahrzeuge.
Wie lange betreuen Sie jetzt schon so ungefähr den Wandel der Mobilität, also das Aufkommen der Elektromobilität?
Das ist eigentlich seit 2012, als wir uns damit intensiv beschäftigt haben bei der Firma Qualcomm, als das anfing mit den verschiedenen Ladesystemen. Sie erinnern sich, damals gab es eigentlich drei Megatrends. Ein Trend war das Thema Kabel, oder ist immer das Thema Kabelladen, ja. Dann AC und DC-Laden dazu. Dann gab es einen Bereich, der hieß Battery Change. Ja. Da gab es ein paar Protagonisten auf dem Markt, die sich dem Thema Batteriewechsel verschrieben haben. Und die dritte Version waren, oder die dritte Möglichkeit waren die Induktivlader, also die Lader ohne Kabel, also Komfortladen, automatisiertes Laden, speziell gedacht für den öffentlichen, halböffentlichen Parkraum, wo einfach Kabelsalat keine Alternative ist. Das waren so die drei die Möglichkeiten oder gesehenen Möglichkeiten im Markt, wie man E-Fahrzeuge sinnvoll, günstig und allseits präsent aufladen kann.
Das müssen wir jetzt unserem jungen Ingenieur nochmal hier erklären. Batterie Change. Shai Eganessi war in Deutschland ein großes Vorbild, ein israelischer Unternehmer, der dann auch mal im SAP-Vorstand gesessen hat, ja.
Better Place war das.
Genau, Better Place. Es war einfach die Idee, ich fahre mit dem Elektroauto an eine Tankstelle, lass mir wirklich die gesamte Batterie rausziehen, eine neue kommt rein und ich fahre so weiter wie mit dem Verbrenner-Pkw. Hat aber dann ehrlich gesagt nicht wirklich so als Idee gezündet.
Das ist richtig. Gab's ein paar Hauptbedenkenträger, die dann ein Bedenkenträger waren, in die ja, das ist jetzt meine Batterie, die habe ich nagelneu gekauft in meinem BMW, in meinem Renault Zoe oder wo auch immer. Und die gebe ich jetzt quasi ab.
Ja.
Ladestelle. Die gebe ich jetzt ab und kriege da dafür eine Halbgute, die schon 3 Jahre in Betrieb ist und eine SOP, also ein SOC, also ein State of Charge, nur 90% hat und ich habe eine nagelneue gehabt. Das waren so die Bedenkenträger. Oder technische Machbarkeit, das war natürlich schon eine Frage, der so ein 350 Kilo Modul da unten einzubauen, einzuklicken, zu verlassen, zu verriegeln, elektrisch auch wieder zu verriegeln, so dass die sicher wieder weiterfahren konnten. Zusätzlich war noch das Problem der Kühlung. Bei der Elektromobilität müssen die Batterien mögen eine stabile Umgebungstemperatur, Betriebstemperatur. Jetzt gerade im Winter merkt man, ich fahre selber elektrisch, dass man einfach mehr Energie verbraucht,
ja,
weil schon mal die Kühlung bzw. Erwärmung der Batterie Zeit und Energie kostet. Das heißt, man braucht auch einen Wärmekreislauf, also Wasserleitungen. Das hat dann letztendlich dazu geführt, dass man gesagt hat, diese Schnellverschlüsse, Regelungen unter dem Fahrzeug sind zu aufwendig. Und irgendwann war dann das Thema Batteriewechsel mehr oder weniger vom Tisch. Also das waren so die Gründe, die ich gehört habe, ob es dann Finanzierungsprobleme auch noch gab oder so.
Ja, ich habe es dann auch nur am Rande verfolgt, aber das Problem war sicherlich auch, es würde ja eine riesige Infrastruktur bedeuten. Ne? Also man müsste diese Tankstellen, die wir dann mal Batteriewechselstation nennt, überall flächendeckend verbauen. Es ist ein relativ großer Infrastrukturaufwand gegeben. Hören Sie aus der Branche nochmal heute irgendetwas Neues, dass es so irgendwie das Konzept nochmal hochkommt?
Da höre ich gar nichts mehr, muss ich gestehen. Es ist tatsächlich so, ich bin wirklich viel unterwegs, in verschiedenen Gremien, auf Konferenzen und bin auch zusätzlich ehrenamtlich im Steuerkreis Elektromobilität im ZVEI, im Zentralverband der Elektroindustrie, bin ich der Vorsitzende. Dort nehmen wir alle diese Themen auf, unabhängig davon, dass ich jetzt vom Industrieverband komme. Da nehmen wir alle Themen auf, ja. Batteriethemen, Hochvoltthemen, Steckerprobleme, DC-schnell laden, alles, was man dazu eben so braucht, zur Elektromobilität, und das Thema Batteriewechsel kam gar nicht mehr. Keine Rede mehr davon. Im Gegenteil, wir kümmern uns jetzt eigentlich schon um die Fragen, was passiert mit der Batterie danach, ja. Second Life, recyceln, ausbauen, am Stück zerlegen, wiederverwenden, der Grundstoffe, sage ich jetzt mal, wie lange kann man eine Second Life einer Batterie noch zumuten, wo ist sie einsetzbar? Diese Themen kommen jetzt eigentlich mehr auf als das Thema Batteriewechsel.
Es ist auch eigentlich, es ist, glaube ich, meiner Meinung nach auch ein bisschen untergegangen, weil wir heute einfach, sie sind auch länger dabei. Wir sehen heute bei Großserienhersteller für 40.000 Euro 60 Kilowatt pro Stunde Batterien. Das hätte noch schon 2014, 2015 kaum einer erwartet. Das heißt, Reichweiten sind wirklich nur noch ein psychologisches Problem bei Käufern, aber eigentlich kein reales mehr. Und deswegen macht so eine aufwendige Strukturwechsel, wie es die Batterie wechseln, macht eigentlich keinen großen Sinn mehr.
Das ist richtig, da treffen Sie genau den Punkt, der Nutzer, der Verbraucher. Tatsächlich so, ich sehe es an meinem eigenen Zyklus, an meinem eigenen Bedarf, wenn ich wirklich lange Strecken fahre von München. Lange Strecken, da rede ich jetzt von Größe gleich 200 Kilometer, dann kann ich diese High-Power-Charger jederzeit anfahren. Auf den Autobahnen, jetzt mal von Tesla, gibt es alle 60, 70 Kilometer in seinen Supercharger, und der Supercharger bekomme ich richtig viel Energie, der mir innerhalb von 10 Minuten, Viertelstunde, 20 Minuten das Fahrzeug so voll lädt, dass ich wieder 300 Kilometer weit komme. Und das ist schon sehr komfortabel. Das wären dann diese Pausen, diese Kaffeepausen, Toilettenpausen, Rauchpausen für die Raucher, die man akzeptiert, wo man sagt, da lade ich schnell richtig eine Pressbetankung nach und ich kriege dann wieder eine entsprechende Reichweite. Das ist das eine Nutzerszenario. Das zweite Nutzerszenario ist eben das im täglichen urbanen oder suburbanen Bereich, sprich dort, wo ich pendle zum Arbeitsplatz, auf dem Weg vielleicht die Kinder zur Schule bringe, noch einen Stopp an der Supermarkt mache oder Mittagspause einen Arztbesuch einschiebe. Alle diese Dinge dort könnte ich theoretisch ohne Ladung auskommen, wenn ich aber sogenanntes Opportunity Charging, also dort, wo die Möglichkeit besteht, mal kurz nachlade, die Batterie sich in einem Komfortzustand, wissen wir ja alle, 60% und 80% befinden soll, dann ist das Opportunity Charging oder Snack Charging, wie man im Neudeutschen sagt, also kurz mal die Brotzeitpause, dann wäre das gut, wenn man das ohne Kabel nicht an jeder dieser Möglichkeiten, wie ich gerade erwähnt, vor der Schule, beim Arztbesuch, am Supermarkt, praktisch permanent Kabel stecken, authentifizieren und PIN eingeben, sondern ich will einfach nur drauf fahren irgendwo, mich kurz hinstellen, halbe Stunde, ich habe Energie bekommen, wie viel interessiert mich jetzt gar nicht, Hauptsache der Zeiger ist grün und ich fahre weiter.
Ja, das ist, es läuft ja jetzt ein bisschen auf das Konzept hinaus, die großen Filialketten, also Aldi, Lidl, McDonald's, bauen jetzt im Prinzip diese Lademöglichkeiten ja immer mehr auf. Ist jetzt genau. Das heißt, auch da bietet langsam der Ladesäulenausbau die Möglichkeit, ja, wie soll man sagen, dieses kurze Zwischendurchladen, so in den Pausen im Alltag einmal einkaufen und dann ist irgendwie wieder mal 20% drauf. Das ist sicherlich jetzt eben auch noch ein gerade großes Thema. Die Ladesäulen werden auf jeden Fall in dem Bereich eben immer mehr und immer besser. Das heißt, ja, aber wie müssen wir uns das jetzt vorstellen? So wie sich die Ladestruktur entwickelt, haben wir einerseits die Ladestation zu Hause. Muss ja eigentlich sein bei fast jedem. Dann laden in diesen Pausen, dann Schnelllader auf den Autobahnen und ja, da blieb noch das Dritte übrig. Wie sieht's aus mit Arbeitgebern? Geht's da auch schon los? Stellen die schon wirklich so die Ladestation in die Tiefgarage, damit man tagsüber eben auch nochmal ein bisschen laden kann?
Genau, also wir tun's, um die letzte Frage zu beantworten. Ja. Wir tun's hier bei der Brusa. Wir haben am Standort in Sennwald in der Schweiz, an unserem Hauptstandort, glaube 15 Ladestationen, die ausschließlich für die Mitarbeiter da sind. Also die Mitarbeiter werden angehalten, elektrisch zu fahren und können kostenlos Solarstrom tanken. Das ganze Dach der Firma Brusa ist mit Solarzellen ausgestattet, sodass man also tagsüber auch tatsächlich den Bedarf als Ökostrom deckt. Ja, auch hier am Standort München. Wir haben jetzt die Planungen respektive die Umsetzung für 7 Ladestationen für die Mitarbeiter hier geplant. Also nicht induktiv, sondern im Moment noch Kabellader. Also wir planen mit 11 kW Wallboxen zu arbeiten, die dann auch mit Lastmanagement hier im Haus verbaut werden. Es gibt tatsächlich, weil Sie erwähnten, Laden zu Hause. Es gibt tatsächlich ja eine ganz klare Richtung. In Europa, Westeuropa, in Deutschland ist das Laden zu Hause im Moment 80% der Auto-E-Fahrzeugnutzer laden zu Hause. In China ist es genau umgekehrt. In China gibt es kaum privaten Parkplatz, Parkraum oder Parkgaragen. Dort ist es genau andersrum, dort laden 80% der Nutzer an öffentlichen Ladestationen. Also dort ist es verhalten genau andersrum. Jetzt müssen wir uns, da wir international unterwegs sind und uns alle diese Märkte adressieren wollen, geht uns das natürlich schon was an, was in China auch passiert und da das Nutzerverhalten ist. Wenn ich jetzt induktiv Laden anbiete im privaten Raum, dann ist das relativ einfach umsetzbar. Wenn ich jetzt aber hier einen Laternenparker in der Innenstadt von Berlin habe, der keine eigene Ladestation hat, keine Garage, dann ist er angewiesen, an die öffentliche Ladesäule zu gehen, auch über Nacht dorthin zu gehen. Die Frage ist, muss ich das jeden Abend? Muss ich wirklich jeden Abend an die Station hin? Nein, muss ich nicht. Ich muss tatsächlich mit größeren Batterien, Sie haben es ja gerade erwähnt, wie groß die mittlerweile sind. Ich kann wirklich großzügig planen und großzügig mal nachts da sagen, ich lade es gerade mal nicht. Ich kriege tagsüber so viele Möglichkeiten bei meinen Kurzstops, dass ich zu Hause notwendigerweise eine habe.
Ja, da sind, für mich wird noch ein Punkt, finde ich, noch relativ interessant, weil das so ein bisschen nach hinten rüberfällt in der gegenwärtigen Debatte. Wie hat Brusa den wirklich eigenen Weg zum Laden im Unternehmen gefunden? So gut, Sie kennen die Technik, Sie sind ein einschlägiges Unternehmen, aber es ist ja doch schon irgendwie ein Projekt, nicht einfach nur sich eine heimische Ladesäule hinzustellen, und sondern eben wirklich 15 Plätze zu bauen. Wie viel, ja, das ist natürlich Geschäftsgeheimnis, aber wie viel muss man da so ungefähr investieren?
Also, ich sage jetzt mal, ich habe jetzt ein Angebot hier vorliegen, von der Firma, die so sowas umsetzt, inklusive Lastmanagement für 7 Stationen, muss man mit allem drum und dran, Verkabelung und Elektriker noch dazu, so gute 20 bis 22.000 Euro halt pro Ladestation, roundabout 3.000 Euro gerechnet. Also das setzt die Ertüchtigung voraus, ihre Ladeinfrastruktur, sprich, reicht die Leitung denn überhaupt ins Gebäude aus, in ihre Tiefgarage, reicht der Sicherungskasten, genau wollen sie abrechnen, wollen sie Zwischenzähler noch dazu schalten an ihre Ladestationen und last not least, eben bei so vielen Stationen macht schon ein Lastmanagement Sinn.
Ja.
Dann wird es natürlich gleich ein bisschen teurer. Wenn Sie jetzt nur eine einzige Säule oder Wallbox installieren, ist das Ganze wesentlich billiger. Hinzu kommt, dass Sie ja Fördergelder bekommen, wenn Sie Ladeinfrastruktur in Betrieb nehmen und damit auch Ihre Mitarbeiter dazu animieren, elektrisch zu fahren und elektrisch in die Firma Händel in die Firma per E-Fahrzeug machen. Das heißt, Sie kriegen auch nur einen Umweltbonus für die Infrastruktur. Also rechnen Sie mal mit der guten Ladeinfrastruktur für eine Mitarbeitergarage 3.000 Euro Ladebonus.
Vor allen Dingen, es ist eine ganz interessante Zahl. So langsam wird der Markt für Ladestationen zu Hause, also für Privatkunden, aussagefähig. Wir haben jetzt das Sparangebot von einem großen deutschen Autohersteller, dem größten der Welt. Sagen wir mal, das sind 400 Euro. Und es geht dann, glaube ich, wirklich nur bis 2000. Dann hat man aber auch, wie Sie beschrieben haben, Lastmanagement, die Integration von Erneuerbaren ist kein Problem, dann hat man die beste Lösung für zu Hause. Beim Unternehmen, also bei einer unternehmerischen Lösung, wäre es dann noch ein bisschen aufwendiger, es sind wahrscheinlich auch mehr Verschaltungen und es muss ein bisschen aufwendiger in der Elektrik gearbeitet werden. Aber ungefähr, dann haben wir jetzt ja schon mal einen Preis, was es kosten würde. Und man darf nicht vergessen, es ist halt auch immer noch ein Imagefaktor. Man kriegt also rein monetäre Förderung, aber hier in Deutschland ist ja eher das größere Problem, Fachkräfte zu finden. Und da ist es immer positiv, wenn man eben nochmal das Image ein bisschen aufbessern kann. Also so langsam steht da auch nichts mehr entgegen, dass man als Unternehmen praktisch seine Tiefgarage, seine Stellplätze eben elektromobil ausrüstet.
Genau, auf jeden Fall. Guter Bonuspunkt, so wie eine Bonuszahlung oder ein Sonderurlaubstag oder eine Förderung, wenn jemand mit dem Fahrrad in die Firma fährt, wenn er sich körperlich ertüchtigt, das kann man auch sagen, es ist ein Anreiz. Guck her, wir haben 10 Ladestationen. Wenn du elektrisch fährst, wirst du belohnt. Sagen wir, dass du bei uns umsonst Strom tanken kannst. Der Gesetzgeber hat ja da auch eine Lücke Gott sei Dank zugemacht. Da ging es ja um den geldwerten Vorteil, wenn jemand jetzt in der Firma Strom tankt. Muss er das dann noch versteuern extra? Das hat man erstmal, so viel ich jetzt mein Kenntnis schon, erstmal vom Tisch genommen und gesagt, komm, jetzt hört mal auf, lasst mal die Leute da in der Firma nachladen und irgendwie gibt ihnen den Strom. Das ist extra nochmal versteuern. Das ist jetzt mein Kenntnis schon.
Ja.
Das ist schon wieder überholt.
Nee, momentan, das wäre auch, die Lücke ist geschlossen, aber das gibt's ein paar Feinheiten. Also, was dieser Podcast hier jetzt nicht leisten kann, ist, das ist natürlich in Deutschland wieder mal Sache, ja, Kommunen und Regionen und dann einzelne Kommunalversorger. Vielleicht das packe ich nochmal in die Shownotes. Es gibt eine Fördermitteldatenbank von Mobility House und es gibt auch noch eine von eFahrer.com. Das packe ich hier in die Shownotes. Wenn jetzt wirklich ein Fuhrparkmanager sich zuhört, man muss diese Förderdatenbanken mit seinen individuellen Datenbanken durchgehen, um dann das größte Maß an Förderung rauszubekommen. Ich glaube, in NRW ist der Spitzenreiter mit bis zu 5.000 für Unternehmen, wenn man wirklich alles mitnimmt. Aber das schwankt auch von Stadtversorger zu von Stadtwerk zu Stadtwerk, von Land zu Land, von Stadt zu Stund. Das können wir hier nicht leisten. Es gibt auf jeden Fall eine Menge an Förderung und nicht nur die bekannte Kaufprämie. Aber welche Unternehmen fangen denn jetzt eigentlich schon an, sich ins elektromobile Zeitalter zu begeben? Gibt's da irgendwie eine gewisse Branche oder eine gewisse, sind's Mittelständler, sind's Konzerne? Wer fängt da jetzt eigentlich an?
Sie meinen jetzt als Unternehmer, die für ihre Mitarbeiter diese Lage?
Ja, genau.
Okay. So wie wir das tun. Ich denke mal schon, sind natürlich schon die Firmen, die auch selbst in diesem Bereich tätig sind. Also dort selbst forschen und entwickeln. Lieferindustrie, die sind sicher da dabei. Mobility House, weiß ich, macht das auch. Sind ja auch hier in München zu Hause, München. Mit denen bin ich auch ganz gut vernetzt. Ich kann Ihnen auch sagen, da ich im Ehrenamt, also in ein weiteres Ehrenamt bekleide, ich bin Vorstand beim Arbeiter-Samariter-Bund, Regionalverband München-Oberbayern, und dort habe ich vor 4 Jahren die Pflegeflotte, also die Fahrzeuge im Pflegedienst, im mobilen Pflegedienst, umgestellt auf elektrisch. Wir fahren mit 4 e-Smart und 4 Renault Zoe und haben 10 Ladesäulen im Keller, in der Tiefgarage, A11 kW, eine sogar mit 22 kW für die e-Smart. Und dort können auch die Mitarbeiter laden. Dort können auch die Mitarbeiter, wenn die E-Fahrzeuge draußen sind, dann können die Mitarbeiter ihre Fahrzeuge dranhängen und problemlos mit ihrer Karte durchziehen und auch ihr Fahrzeug aufladen. Also ich glaube, das ist schon nicht jetzt branchenspezifisch. Natürlich ist unsere Branche, die E-Mobilitätsbranche, vielleicht etwas technikaffiner. Das sind eher so diese Early Adopter, wie man so schön sagt, eher vertreten als jetzt in dem sozialen Bereich, ja, wo einfach auch die Anschaffung eines E-Fahrzeugs noch leider teuer ist. Es gibt halt leider immer noch viele teure Autos, abgesehen jetzt mal von dem Zoe, der sehr günstig ist, aber ein i3 ist ein schnuckeliges Fahrzeug, also ganz toll, aber kostet einfach noch sehr viel Geld. Mit einem Kleinwagen ist er nicht zu vergleichen. Dann geht er einfach von einem Benziner immer noch günstiger. Das heißt schon, ist dann schon für Mitarbeiter oder Firmen gedacht, wo die mittleren Einkommen oder höheren Einkommen.
Ja, ich meine, es ist so ein bisschen das Problem, aber ich persönlich habe da auch mal Kurse gemacht. Es ist natürlich beim ambulanten Pflegedienst auch das ideale Tourenprofil für Elektroautos.
Absolut.
Weil eine kurze Tagesfahrleistung, das war schon mit Modellen 2012, 2013 zu bewerkstelligen. Und eine hohe Wiederholung, also die Fahrten müssen wöchentlich, im Monat sehr häufig wiederholt werden, aber die Fahrzeuge müssen nie irgendwie spontan mal 500 Kilometer fahren können.
Genau.
Jetzt, wo das Angebot mit den Modelljahrgängen 18, 19 immer besser wird, stimmt das Argument nicht mehr so hundertprozentig überein. Aber es ist immer noch ein Argument, das sind die Branchen, die es wirklich machen können. Da gehören auch noch Kurierdienste hinzu. Wen haben wir noch? Das Taxigewerbe könnte es.
Kommunaldienste. Genau.
Jetzt langsam wird es ein bisschen, weil die Fahrzeuge immer leistungsstärker werden, obsolet. Aber das sind im Prinzip die Branchen, wo die Tourenprofile absolut 100% reinpassen.
Ganz genau. Stimme ich voll zu.
Und wie geht's jetzt weiter? Wir warten im Prinzip immer noch auf ein gutes elektromobiles Autoangebot und dann können praktisch langsam aber sicher alle umsteigen.
Genau, also dann denke ich mir, ich nehme jetzt mal so den Ketchup-Flaschen-Effekt. Den benutze ich immer ganz gern als Analogie. Wenn Sie die Ketchup-Flasche können Sie schütteln. Sie um auf ihre Zielen, auf ihre Nudeln und es kommt lang nichts, dann machen wir mal flop und dann haben sie die ganze Sauerei am Teller. Und sind, eigentlich wollten sie gar nicht so viel Ketchup. So sehe ich es mit der Elektromobilität. Jetzt werden endlich genügend Modelle angeboten, auch für kleinere Geldbeutel. Und dann wird mal, auch da benutze ich mal wieder so ein geflügeltes Wort, Lieschen Müller umsteigen und ein bisschen Müller elektrisch fahren, weil sie sagt, ja, jetzt passt es für mich, das Auto kostet ist erschwinglich, ich habe eine Ladestation von mir vor der Haustür, für meine Reichweite reicht es aus, ich will für die Umwelt was tun, jetzt fahre ich auch elektrisch. dann werden wir plötzlich, werden nicht nur die Nerds sein und die Early Adapter, die elektrisch fahren, sondern dann wird auch Lucien Müller fahren und dann, glaube ich, werden wir relativ schnell an die Grenzen der Ladeinfrastruktur kommen. Und werden wir relativ schnell mit dem Ausbau der Ladeinfrastruktur hinterherhinken. Deshalb wieder jetzt mein Ansatz mit dem automatisierten Opportunity Charging mittels Induktivladen. Wenn ich einfach sage, ich meine Parkplatzanzahl, wo so eine Induktivladestation ist, begrenzt, ich kann aber davon gut leben oder nicht gut leben, wenn Anzahl der ladenden Fahrzeuge höher wird. Das heißt, jeder lädt mal da nur eine Stunde, da eine halbe Stunde, da zwei Stunden. Dann kann ich die Auslastung, die Nutzung dieser Ladepunkte wesentlich verbessern.
Ja, okay.
Erhöhen und effizienter gestalten. Und, nochmal. Der Nutzer, die Lucien Müller, wird nicht am Tag dreimal das Kabel rausholen. Oder viermal das Kabel rausholen. Einen PIN eingeben, die Karte durchziehen, das Kabel wieder verstauen, im schlechten Wetter das Kabel einrollen, dann ist dann nass und schmutzig, ist ein Schneematsch drauf oder was weiß ich. Wird man nicht tun, wird niemand machen, weiß ich jetzt schon. Wenn Sie es aber automatisiert haben, ohne irgendeinen zusätzlichen Handgriff, schaut die Sache anders aus. Dann werden die Leute diesen Convenience-Faktor, diesen Komfort-Faktor gerne mitnehmen.
Aber dann induktives Laden, wo steht das Technologiefeld jetzt? Ich habe mal 2016 es aufpoppen sehen bei Daimler, das Prinzip ist, wie soll man sagen, Premium-Angebot für dann auch gut betuchte S-Klasse-Kunden werden sollte, dass man keine Ladestation mehr hat, wo man zu Hause, wo man wirklich mit dem Kabel laden muss, sondern wo man praktisch über eine Induktionsschleife im Boden laden kann. Wie denkt sich Brusa jetzt das Angebot? Soll es Ladestationen ohne Kabel, also induktiv, zu Hause geben? Bei den Filialketten, beim Arbeitgeber? Wie stellen sich das Angebot vor?
Also, Sie haben es richtig angesprochen. Die Firma Daimler hat das damals zusammen, das war ein Projekt mit BMW gemacht. Letztendlich ist Daimler dann aus bekannten Gründen ausgestiegen. BMW hat weitergemacht und hat 2018 das Induktivladesystem mit der Firma Brusa zusammen zu Ende entwickelt und wir nennen es unsere Generation 1. Und dieses System wurde in Serie, auch in der kleinen, aber in der Serie entwickelt, produziert und ausgeliefert. Mit diesem System konnte jetzt nur ein BMW über einer BMW-Ladestation laden. Das heißt, man war hier schon eingeschränkt. Man konnte jetzt nicht beliebig auf eine andere Ladestation fahren. Man musste tatsächlich auf seinem Gegenstück, das dann zu Hause in der Garage lag, rüberfahren und dort laden. Das lag an mehreren Gründen. Ein Grund ist sicher der fehlende Standard. Es muss ein Standard international etablieren, der eben von Buxtehude bis südlichste Italien und quer nach Singapur an jeder Station ein BMW, ein VW, ein Audi, was auch immer für Fahrzeug geladen werden kann, weil die Bodenplatte und die Fahrzeugplatte standardisiert sind. Und da sind wir dabei, da sind wir einer der Mitspieler in diesem Standardmarkt, dass man die Standardisierung vorantreibt und die letzten, ich sage jetzt mal, 30% der offenen Punkte noch klärt. Und viele Punkte sind geklärt, wie Leistungsübertragung, Erkennen von Fremdkörpern, Übertragung von Daten mittels WLAN und viele andere Dinge sind geklärt und hat man im Standard schon festgelegt. Wenn Sie jetzt so ein System wirklich standardisieren, dann können Sie jede beliebige Bodenplatte entwickeln, produzieren und aufbauen, weil jedes beliebige Fahrzeug drüber laden kann. Da sind wir jetzt gerade dabei, umzusetzen. Bis dahin werden Sie noch proprietäre Systeme sehen. Das heißt, ein Porsche lädt über eine Porsche-Station, ein Audi über eine Audi-Station, BMW bei der BMW-Station. Das wird noch eine Weile so gehen, aber sobald der Standard dann präsent ist und verabschiedet ist und in den Ländern zugelassen, dann werden sie die weitere Verbreitung
Im Prinzip Induktivladesysteme gibt es auch schon von IKEA, wenn ich mein Handy aufladen will. Also was mich jetzt, wo ich mich jetzt frage, das versucht sich in anderen Lebensbereichen schon sich zu etablieren. Beim Elektroauto ist es noch eher ein randständiges Thema. Oder nehme ich das jetzt?
Da haben Sie schon recht. Na gut, man darf sich vergessen beim Thema IKEA oder diese G- oder QI-Standards für Mobiltelefone. Ich habe nur noch so einen. Ich habe zu Hause so ein Ding. Ich habe in meinem E-Fahrzeug so ein Ding und ich habe hier im Büro eins. Ich stecke kein USB, Mini-USB-Kabel mehr, weil immer die Buchse bei mir kaputt geht. Bei jedem Telefon ging mir die Buchse kaputt. Ich lade nur noch induktiv das Handy auf. Aber jetzt kommt, wir laden hier mit 2 bis 3 Watt.
Okay.
Und wir legen das Ding direkt auf. Wir haben hier im Fahrzeug ganz andere Voraussetzungen. Wir laden hier bis 11 kW, 11.000 Watt. Wir haben Bodenabstände, wenn Sie sagen, da kommt ein flacher Taycan, Porsche, der hat nur ganz geringen Bodenabstand und da kommt ein hoher SUV von Mercedes angefahren, der einen hohen Bodenabstand, Bodenfreiheit hat. Dann muss das System erkennen, aha, der Luftspalt ist hier höher, der hier ist etwas niedriger. Das System muss das Tuning, die Leistungselektronik so einstellen, dass es mit jedem Fahrzeug kompatibel ist, mit jedem Fahrzeug ladbar ist. Zusätzlich kommt ein sehr hoher Sicherheitsstandard. Das heißt, wenn Sie so ein System in Verkehr bringen, in den öffentlichen Verkehrsraum stellen, dann müssen Sie Sicherheitsmechanismen, Sicherheitsrichtlinien einhalten. Wie Emissionen, elektromagnetische Verträglichkeit, Sicherung vor metallischen Gegenständen, lassen Sie eine Kronenkorken auf dieser Bodenplatte liegen. Der wird, wenn er nicht erkannt wird als sogenanntes Foreign Object, also Fremdkörper, wird dieser Kronenkorken bis zu 600 Grad heiß. Der wird glühen. Also diese Dinge sind wesentlichen Unterschied zu einem Handyladen, nicht nur eine größere Leistung, sondern eben aufgrund der größeren Emissionen, Felder, Feldstärken und die Situation, die Einbausituation im Fahrzeug gar nicht zu vergleichen. Also das ist ein riesen Aufwand und deswegen sind wir auch hier mit einer großen Anzahl von Experten, Ingenieuren, Physikern hier am Start bei Brusa, um so ein System zu entwickeln und die Serie zu bringen.
Aber das würde dann praktisch schon darauf abzielen, wirklich die Ladestationen im öffentlichen Raum, ich nenne es mal Feld-, Wald- und Wiesenstationen, praktisch induktiv auszustatten. Also ich kann mir vielleicht in 5 bis 10 Jahren vorstellen, dass ich bei Lidl nicht mehr mit dem Kabel, sondern induktiv laden würde.
Ganz genau, da wollen wir hin. Da wollen wir hin. Und dazu kommt noch eine Besonderheit dazu. Die Besonderheit wäre nämlich, dann die Bodenplatte zu versenken. Also stellen Sie sich den Lidl-Parkplatz vor, Sie müssen bei Schneefall, also wenn es mal wieder einen Winter gibt, bei Schneefall mit dem Schneeschieber drüber fahren, müssen im verschmutzten Fall mit einer Kehrmaschine drüber fahren, dann können Sie natürlich so eine Stolperfalle auf den Asphalt legen.
Ja.
Dann müssen Sie eben das Ding ebenerdig versenken. Dann ist so eine Induktivladeplatte eigentlich nur als schwarzer Fleck erkennbar und sonst eben nicht. Da müssen wir hin. Und dann werden diese Systeme auch im Parkraum zugelassen sein und dann gibt es eben kein Kabelstecken mehr. Sie würden sich dann wirklich für diesen halbstündigen Lidl-Aufenthalt würden sich einfach ein paar Kilowattstunden in die Batterie kostenlos laden. Das machen Sie meines Erachtens nicht, wenn Sie stecken. Das machen Sie nicht. Das heißt, Sie haben dann diese halbe Stunde würden Sie sagen, ach komm, lass mal, das stecke ich nicht ein.
Wenn wir dann, jetzt sind wir praktisch schon in der Zukunft, und da verknüpft sich das Thema für mich ein bisschen mit dem autonomen Fahren, weil man natürlich, es gibt ja so Überlegungen, wir nehmen irgendwie, bauen automatisierte Shuttles so langsam in den öffentlichen Straßenverkehr, die müssen ja auch mal geladen werden, könnten die dann irgendwie so ein Haus bekommen, wo sie praktisch hinfahren, sich aufladen induktiv und dann praktisch effizienter fahren, als wenn da noch irgendjemand ein Kabel stecken müsste.
Genau. Sehr guter Punkt. Danke, dass Sie das aufgegriffen haben. Gibt es auch schon Piloten dazu oder gab es Piloten dazu? Ich weiß auch ganz dringend das Problem in China. Dort ist es tatsächlich so, dass diese Flottenmanager von Sharing-Unternehmen, von Carsharing-Unternehmen das Thema aufgegriffen haben. In München, ich kann jetzt nur von München sprechen, gab es einen Piloten, der wurde zusammen mit der Stadt München und BMW und noch ein paar anderen Protagonisten durchgeführt, der hieß City to Share. Da war die Idee folgende: Das Fahrzeug eines Carsharing-Unternehmens fuhr elektrisch, fuhr vor, hat vor der Tiefgarage Halt gemacht, der Fahrerin stieg aus, haute die Tür zu, schloss den Ladevorgang mittels Smartphone ab, den Leihvorgang,
ja.
Leihvorgang abgeschlossen, und dann fuhr das Fahrzeug automatisch, autonom in die Tiefgarage und hat sich dort einen Induktivladeplatz gesucht. Stellen Sie sich vor, Sie würden ja dann nicht dem Auto hinterherlaufen, um
ja. Das zu stecken. Genau.
Oh, stopp, ich muss noch stecken, stopp, bleib stehen. Ja? Also, das Auto fuhr dann runter in die Tiefgarage, hat sich eine Induktivladestation gesucht, ist auf dem gekommen, wurde positioniert, hat zum Laden angefangen, und jetzt kommt der Coup. Nach 2,5 Stunden war das Fahrzeug voll und hat selbstständig umrangiert. Hat nämlich die Station wieder freigemacht für den nächsten. Das ist ein Riesenproblem im Moment, in der Stadt München zum Beispiel, dass unsere Ladestationen entweder von Verbrennern zugeparkt sind, oder es steht ein Dauerlader drauf, der eigentlich schon seit Stunden nicht mehr lädt, aber er ist angesteckt, aber er blockiert die Station für mich.
Ja, was mich bei Induktivladen im dieses effiziente Konzept, und das gilt ja im Prinzip übergeordnet für alle Großstädte, dass wirklich Parkraum das wirklich knappe Gut ist.
Genau.
Und dass man dadurch eben die Zeiten besser laufen kann, und wenn eben die Konzepte mit automatisierten Flotten immer realer werden. Sie sind ja teilweise auch schon, fahren sie kommerziell in in den USA, dass dann eben die Frage ist, wie laden die sich möglichst effizient auf? Und das sind, im Prinzip wäre es ja dann so, wenn sie diese Piloten in Berlin nehmen, einfach nur so, dass das Fahrzeug in 3, 5, 7 Jahren nicht mehr vom Fahrer da vor das Parkhaus gefahren wird, sondern autonom einfach ankommt oder automatisiert. Dann praktisch sagt, ich bin hier, bitte lad mich auf, und dann wieder sehr effizient nach dem Aufladen wieder auffährt und wie sich wieder in die Flotte einreiht und dann praktisch praktisch seine Aufgaben als autonomes Shuttle dann weiter durchführen kann.
Ja, und vor allem, Sie geben ja dem Unternehmer, dem Betreiber, eine Nutzungssicherheit. Sie geben ihm das, weil das Fahrzeug ja immer nach dem Leihvorgang auf die Station fährt und lädt. Das heißt, sie geben ja dem Betreiber die Sicherheit, das Fahrzeug wird sicher geladen und ist wieder voll für den nächsten Nutzer. Das ist das, was ja auch viele Carsharing-Anbieter bemängeln, dass Nutzer eben das Fahrzeug nicht mehr laden am Abend. Sie stellen es einfach ab. Sie stellen es ab und sagen, ist halt voll, reicht locker, muss ja nichts tun. Hat keine Lust zum Stecken, ach, da muss ich wieder authentifizieren, muss ich das Kabel raus und kein Bock. Das ist dann dem Betreiber von einem Carsharing-Unternehmen einfach sichergestellt. Der weiß 100%, das Fahrzeug sucht sich einen Induktivladeplatz und stellt sich drauf und lädt.
Okay.
Das Ding ist voll, wenn der nächste Nutzer kommt.
Jetzt aber dann die Frage, wann sehen wir solche Konzepte wirklich als im realen Leben? Also wann kann ich in den nächsten paar Jahren erwarten, dass ich Induktivlademöglichkeiten mit einem Elektroauto bekomme?
Also müssen wir schon, muss ich schon ehrlich sein, also die Autos hier zu, sagt man, Piloten waren natürlich
schon
realistische Geschichten. Realistisch wird sein, dass sie in den nächsten 2 Jahren, ich weiß, hier mit dran arbeiten an Ladesystemen, in den nächsten 2 bis 3 Jahren klingt realistisch die Option, wenn sie ein E-Fahrzeug kaufen, Induktivladen anzuklicken. Nicht von allen, aber von einigen. Ich gestehe auch, dass es zunächst noch etwas teurere Fahrzeuge sein werden, weil Induktivladen einfach in der Stückzahl noch nicht angekommen ist, sodass es preisgünstig ist, auch für einen kleinen Zoe passt oder Zoe ist die Preisklasse. Aber sie werden in den nächsten Jahren definitiv Induktivladesysteme in der Serie käuflicher werden können. Und dann müssen wir nochmal etliche Jahre dazulegen, um dann so ein Thema mit dem Flottenmanagement zu realisieren von Fahrzeugen, die dann auf jeder beliebigen Bodenstation laden können, weil es eben dann standardisiert ist. Ich glaube, der Standard ist schon eine Hürde, die wir nehmen müssen. Aber ich bin da sehr zuversichtlich. Die Autohersteller arbeiten hier sehr eng mit den Zulieferern Herstellern zusammen, dass da was Vernünftiges rauskommt.
Okay. Ja, das ist schwer zu sagen. Auch automatisiertes Fahren ist jetzt nicht ganz so ihre Kernkompetenz, aber in den USA gibt es jetzt schon die ersten kommerziellen Flotten. Immer noch mit dem Sicherheitsfahrer, aber es gibt die Flotten. In Frankreich wird es auch von Renault einmal ausgetestet mit Renault Zoe ist der Klasse 4. Das wäre dann so ein Konzept. Das ist also ein Areal im Umfeld einer Kleinstadt, die einfach Fahrdienste anbieten. Und dann wäre halt auch die Frage, wie werden diese automatisierten Shuttles, die wir dann auch nicht mehr besitzen, sondern wir nutzen sie nur noch für eine Fahrt, eben dann aufgeladen. Gibt es sonst noch irgendetwas, was in der Ladetechnik sich verändern wird? Ich frage jetzt so ein bisschen aus der Perspektive von Autokäufern. Also ist jetzt, wir nehmen das hier Mitte Februar 2020 auf. Volkswagen fängt an, die Werke umzustellen. 300 Fahrzeuge sind bis 2025 angekündigt. Wenn man jetzt im Prinzip ein Elektroauto kauft, ist man dann sicher, was die Ladetechnik angeht? Oder wird sich dann nochmal etwas Großes ändern?
Also ich bin mir sehr sicher, man hat jetzt beim DC-Schnellladen ganz guten Standard gefunden, auch mit der Verfügbarkeit der Stecker und der kompatiblen Stecker oder genannten Stecker. Diese Protagonisten Innogy und rüsten die Innogy oder Tesla selbst oder Porsche selbst rüsten massiv auf und tun sich zusammen und schauen, dass man die DC-Schnellladeinfrastruktur gut hinkriegt, sodass die Fahrzeuge auf der Langstrecke genügend Ladestationen, Ladepunkte haben. Auf der in der Kommunen, also in dem Bereich, wo man mit 11 kW oder maximal 22 kW gut klarkommt, in den Kommunen, auch dort ist der Standard gesetzt. Die Stecker, die Kabel sind genormt. Ich denke mir, da sind wir auf einem sehr, sehr guten Weg. Ich spreche jetzt mal für die Stadt München. Da gibt es 1100 Ladepunkte von den Stadtwerken München, die im Moment noch ausreichen. Aber wie gesagt, ich wiederhole nochmal den Ketchup-Effekt. Wenn der kommt, dann weiß ich nicht, ob 1100 Ladepunkte erreichen. Da muss man tatsächlich aufrüsten. Sie sehen interessante Bewegungen. Ich habe gelesen in Hessen, wer in Hessen ein Parkhaus plant und zum Beispiel für einen Supermarkt oder ein Möbelhaus oder öffentlich in den Verkehr bringt oder dorthin schnell anbietet, muss 20% der aller Plätze im Parkhaus FAA-Fahrzeuge vor enthalten. Das heißt, reservieren, Infrastruktur bereitstellen, Dicke der Kabel bemessen, da reicht es nicht mehr, ein Parkhaus mit einer normalen Stromleitung, die nur die Panierröhren versorgt, sondern dann muss man richtig eine Leitung reinlegen und von 100 Parkplätzen 20 davon mit Ladestationen ausbauen. Also da tut sich schon was. Die Länder ziehen nach und auch im halböffentlichen Parkraum tut da was. Und noch viel wichtiger ist also auch, dass man in den Häuserverordnungen eben auch das dumme Gesetz empfiehlt, dieses Mitbestimmungsgesetz.
Ach, ja.
Wenn Sie in Ihrer Tiefgarage laden möchten, einen Ladepunkt installieren möchten, brauchen Sie die Zustimmung von allen Hausbesitzern. Das ist ja ein Unfug. Das muss man sofort abschaffen. Bremsen Sie ja jeden aus, der zu Hause
ist. Ja, ich... es ist das nervt mich natürlich jetzt auch schon 4-5 Jahre. Das wird in der Fachwelt auch immer wieder kritisiert. Es ist, diese Regelung ist in der Tat richtig. Alle Eigentümer müssen in der Eigentümerversammlung Zustand bauen. Es ist natürlich auch eine dämliche Regelung, weil sie kauft sich eine Eigentumswohnung für 500.000 Euro, da sind irgendwie 40.000 der Stellplatz und sie dürfen da nicht, genau. Sie dürfen da kein Stromkabel hinstellen. Und ganz neuer Stand, es gab immer wieder Bewegung, es ist, Barley hat es mehrfach angekündigt, jetzt ist sie seit Mai weg, ich habe immer noch keinen aktuellen Stand. Sie wollte es damals ändern, es ist damals auch noch nicht geändert worden. Ob das jetzt in der zweiten Jahreshälfte geändert worden ist, ist mir nicht bekannt. Aber das ist eine große Hemmnis einfach für gerade für die Wohnungseigentümer, Besitzer in Großstädten zum elektromobilen Fahren zu kommen, denn man braucht schon eine eigene Ladestation. Stand Februar 2020 wäre mir eine definitive Regelung in dem Bereich aber immer noch nicht bekannt.
Richtig, ja. Ist ein großer Punkt, der unbedingt korrigiert werden muss. Sonst kriegen wir da die Kuh nicht vom Eis und können die Leute da überhaupt nicht irgendwie animieren, dass sie zu Hause, weil es ist dann doch eine Investition. Man gibt doch ein Sümmchen aus, um die Leitung dorthin zu legen, einen Zwischenzähler. Die Wallbox muss installiert werden und dann wird man von, es reicht ja einer aus in der Eigentümergemeinschaft, der dagegen ist. Einer reicht aus. Der, nur weil er sich vielleicht nicht mag, weil er mit ihnen nicht klarkommt, ja. Das ist das.
Und es ist irgendwie mehrere Jahre auch schon im Gesetzgebungsprozess. Ja. Aber von der Angebotsseite sind jetzt lange dabei, ist es eigentlich relativ gut. So, also, wie lange fahren Sie jetzt privat schon ein Elektroauto?
Also privat stehe ich noch nicht so lange, erst seit einem halben Jahr. Und mangels einfach einem Fahrzeug, was mir die Reichweite entspricht, lieferte und auch mit Kosten-Nutzen-Verhältnis. Und ich habe mir einen Amerikaner gekauft, der einfach diese, leider, ich musste einen Amerikaner kaufen, der diese Strecke, diese Reichweite liefert, die ich brauche, um tatsächlich zu meinen Kunden zu kommen. Die Strecken, die ich fahren möchte, sind eben diese 300 Kilometer. Alles, was über 300 Kilometer ist, fahre ich mit der Bahn. Aber eben gibt es eben Orte, wo man nicht gut hinkommt. Und da ist dann ein Elektrofahrzeug mit einer guten Reichweite gut. Und ich komme sehr gut klar damit. Man muss ein bisschen planen. Man schaut halt dann ein Hotel, wenn man über Nacht bleibt. Man guckt halt nach einem Hotel, wo eine Ladestation in der Nähe ist. Oder noch besser ein Hotel, das sogar eine Ladestation am Haus hat. Das ist alles planbar, das ist alles machbar, das geht gut. Also
es ist halt immer eine Frage, das sind noch so die Profile, wenn man wirklich so als Vertriebler 400, 500 Kilometer am Tag abreist, ist es noch auf die ein paar Jahre wirklich ein Verbrenner, aber der Rest kann früher oder später in den nächsten Jahren umsteigen.
Auf jeden Fall, sehe ich genauso. Und wie gesagt, es gibt so viele tolle Konzepte und es gibt schlaue Anbieter, da gibt es Firmen, die bauen Carports und haben sich halt auf hölzerne Carports spezialisiert mit Schrägdächern, dies, das, und irgendwann sind die draufgekommen und sagen, nein, ein Carport ist eine überdachte Fläche, schade um das Dach, warum bauen wir da nicht Solarzellen drauf, darunter eine Ladestation, direkt vom Dach runter ins Auto. Gibt es so viele gute Ansätze, das Auto steht im Schatten, es wird von der Sonne geladen und wo tagsüber steht, echt perfekt. Ja. Es gibt da so viele gute Ideen, die es einfach nur umzusetzen gilt, und dann müssen sie halt auch preislich stimmen, dass der Nutzer wieder beim Lieschen Müller auch sagt, jetzt fahre ich auch, weil jetzt ist es ja nicht Preis-Leistungs-Verhältnis und von dem, was ich davon bekomme, ist es jetzt eine tolle
Das ist ja auch noch mein Job, aber sie haben so 2018 haben die ersten asiatischen Hersteller es wirklich geschafft, dass es von den Kosten pro Bewegungskilometer wirklich schon günstiger ist, mit einem Elektroauto zu fahren und als ein Verbrenner. Das bezieht sich eben halt auf Fahrzeuge der Kompaktklasse. Wenn Sie einen elektrischen Kompakten aus Asien kaufen, ist das günstiger, als wenn Sie einen Verbrenner kaufen. Die Anschaffungspreise haben sich da eben schon so angeglichen, dass es heute sich lohnt, ein Elektroauto zu kaufen. Ja, kann man eigentlich nur hoffen, dass langsam das auch bei den Deutschen dann ankommt.
Ja, also ganz ehrlich, was ich privat vermisse, ich fahre seit ich einen Dienstwagen fahre oder seit ich Auto fahre, ein Kombi. Für mich ist ein Fahrzeug ein Nutzfahrzeug, ein Auto. Da lade ich meine Einkäufe ein, meine Träger, Wasserträger, da lade ich mein Fahrrad ein, wenn ich zum Rennen fahre, zum Skifahren, alles, einfach ein Kombi, das ideale Fahrzeug. Es gibt keinen einzigen vernünftigen E-Kombi. Ich weiß nicht, warum die Autohersteller lauter Limousinen auf den Markt bringen und das Deutschen liest das Kind den Kombi vernachlässigen.
Ja, es ist in der Tat wirklich noch ein Mangel. Ich kenne auch keinen. Ja gut, es sind leider die SUVs kommen ja nun halt, die so ein bisschen dieses Bedürfnis, die das bedienen, aber wollen wir mal hoffen, dass irgendeiner sich erbarmt. Mir wird's auch fehlen, auch gerade vor allen Dingen auch, was auch schwach ist, Volvo ist ja meine Lieblingsautomarke und da fehlt auch noch ein Kombi. Und ja. die hatten's auch immer.
Genau, und es ist ja, am Anfang war die Ausrede, geht nicht, Batterie passt nach oben, da ist der Kofferraum, das funktioniert so nicht, man hat es beim i3 gesehen, ist der Kofferraum so weit um. Stimmt nicht. Nehmen Sie den Tesla Model 3 zum Beispiel, da ist der ganze Batteriekasten so unten unterm Fahrzeugboden montiert, dass der Kofferraum hinten wirklich, er ist geräumig, er ist groß, er ist tief, aber die Ladeluke ist halt nicht die von einem Kombi. Ich kann da kein Fahrrad einladen, geht nicht. Es geht tatsächlich von der Bauhöhe, funktioniert es. Der Batteriekasten ist kein Hemmnis. So ein Kombi ist meines Erachtens relativ
gut. Mein Reden. Das ist auch das, was mich noch irgendwie mal vom Renner hält. Aber, Herr Niedel, wir müssen nach einer Stunde zum Schluss kommen. Möchten Sie uns noch was mitgeben auf dem Weg in die Zukunftsmobilität?
Also, die Zukunft ist elektrisch, und ich glaube fest daran, wir haben gute Ingenieure, gute Ansätze, gute Ideen. Wir werden weiterentwickeln im Bereich Batterie. Wir werden effizientere Batterien verbauen. Wir werden Batterien verbauen ohne seltene Erden, ohne Rohstoffe, die knapp sind oder teuer gewonnen werden müssen, da sind wir dran. Die Industrie nimmt das sehr, sehr ernst und hat gute Ideen, gute Ansätze. Ich bin da wirklich sehr, sehr zuversichtlich, dass wir auch die letzten Kritiker zum Schweigen bringen. Nicht zuletzt auch mit der Ladetechnik, glaube ich, ganz, dass wir auf einem guten Weg sind. Mein Plan ist, dass meine Kinder sagen werden, das Wort Laden kennen sie nicht.
Ja.
Das Auto ist immer voll. Und immer induktiv geladen.
Dann haben wir schon hoffentlich die zweite, dritte Ausbaustufe der Elektromobilität hinter uns. Ja, hoffen wir es.
Genau.